Also ich gratuliere Ihnen für diese Entscheidung und ich glaube, es ist ein wichtiges Ziel, dass jede von Ihnen am Abend mit einem neuen Kontakt oder mit der Auffrischung eines schon bestehenden Kontaktes nach Hause geht, wo Sie das Gefühl haben, das macht irgendwie Spaß mit dieser Person und der Einrichtung oder der Aufgabe und Funktion, die sie vertritt, in Kontakt zu bleiben, weil mir das Leben erleichtert, weil es mir möglicherweise auch Spaß macht, eine Aufgabe gemeinsam mit anderen, die ähnliche Ziele verfolgen. Und ein Ziel, das hatten Sie ja schon in Ihrer Anfangsvorstellung und Rede betont, ist diese Sorgeperspektive in der beruflichen und auch ehrenamtlichen gesellschaftspolitischen Arbeit in den Blick zu nehmen. Wie können wir eigentlich in dieser Gesellschaft gut miteinander leben? Wie kann eine Konvivialität, ein Miteinanderleben aussehen, ohne dass wir uns verletzen, kränken, demütigen, beleidigen, exkludieren oder wie auch immer? Und das ist ein Thema, was ja in vielen europäischen Ländern eigentlich herumgeht. Also der Begriff der Konvivialität hat eine lange Geschichte, jüngst aktualisiert etwa in Frankreich auch, als sich Menschen zusammengetan haben und gedacht haben, also wie kann eigentlich eine Konvivialität in diesem Land aussehen, dass wir ja, Polarisierungen, Hass, also ganz elementar uns eigentlich nicht verletzen, kränken, beleidigen und körperlich sozusagen beschädigen. Ja? Also ganz defensiv gesprochen. Aus England kommend ein ähnlicher Gedanke, wie kann eigentlich ein gemeinsames Leben auf der Ebene der Kommune, der Gemeinde, der Gemeinschaften aussehen, das von der Idee der Sorge getragen ist. Und ich möchte irgendwie eröffne mit einem Beispiel eben aus London, wo ein Kollege von Reimer Grönemeyer und mir, Alan Kelleher, Soziologe auch und Public Health Forscher, darüber gearbeitet hat, wie Menschen am Lebensende versorgt werden können. Das ist sozusagen die institutionalisierte Teil der Versorgung. Oder wie die Sorge für Menschen im zunehmenden Alter, die auf den Tod hinleben, ja, gestaltet werden kann. Also sozusagen die zivilgesellschaftliche Komponente dieser Sorge. Und er sagt, was wir aus allen weltweiten Forschungen wissen, mündet in eine 95%-Regel. Ja. Zu 95% werden sterbende Menschen in den industrialisierten oder spätmodernen Gesellschaften im Grunde genommen von Nachbarn, Familie, Freunde, Freundinnen, wie auch immer, umsorgt. 5% sind Profis, die die Zeit der Versorgung besetzen. Aber 95% ist niemand da, wenn nicht aus der Zivilgesellschaft oder über informelle Kontakte jemand da ist. Also das, was wir sozusagen auch in Deutschland ja seit langem diskutieren, wir haben auch hier ja eine Entwicklung, eine erfreuliche Entwicklung im Sinne der, ich begrüße besonders eben jetzt auch die beiden Vertreterinnen, wie ich gesehen habe, der ambulanten Hospizversorgung hier, der Caritas, ist eine Entwicklung, die erfreulich ist, weil das Thema Sterben, Tod und Trauer sozusagen auch nicht nur in der Mitte Hessens angekommen ist, sondern auch in der Mitte der gesellschaftlichen Debatte. Und dass wir einerseits in den letzten 30, 40 Jahren eine erfreuliche Aufmerksamkeit für dieses Thema und die Menschen erlebt haben, auf der anderen Seite auch feststellen, dass sich diese Versorgung weitgehend immer stärker professionalisiert und institutionalisiert hat. Und dass man bis hin zur Suizidassistenz-Thematik eigentlich immer noch der Vorstellung anhängt, durch mehr Geld und mehr institutionelle und professionalisierte Versorgung ein würdigeres Sterben in Deutschland zu ermöglichen. Das ist weitgehend nach Alan Kelleher illusionär. Und ich berichte einmal aus einem Projekt, was er in London gestartet hat. Auch dort gibt es ja, ist ja sozusagen das Mutterland der Hospizbewegung, der Palliativversorgung, so etwas wie ein Interesse, ich nenne das mal so ein bisschen salopp, ein Hospiz- und Palliativtourismus, ja. Also Spender, Gönner besuchen Hospize, stationären Hospize und lassen sich irgendwie zeigen, wohin sie ihre Spenden wandern. Und das kann es auch positiv deuten, das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Teil der Sorge und Versorgung ist sehr groß. Es ist auch in Deutschland, da können alle diese Einrichtungen sehr von berichten. Und er hat begonnen zu sagen, wir müssen eigentlich als Hospiz es schaffen, das Thema noch stärker in die gesellschaftliche Öffentlichkeit zu tragen. Nicht nur als Thema, sondern mit dem Resonanzabsicht, ja, Bürger und Bürgerinnen zu interessieren für das Schicksal, die Lebenssituation für Menschen am Lebensende. Also haben sie einen Aufruf gestartet 2009, Freiwillige aus allen gesellschaftlichen Bereichen eingeladen, an einem Training teilzunehmen, um bedürftige Menschen im sozialen Nahraum, die an einer lebensbedrohlichen Erkrankung litten, zu betreuen, zu begleiten. Ja, also so, das ist sozusagen eine kleine Initiative, wie so etwas entstehen kann wie eine Caring Community. Das wurde natürlich evaluiert und ausgewertet und Ellen Kelleher berichtet, was passiert ist in kürzester Zeit, dass die Aufmerksamkeit für diese Gruppe von Menschen, Bedürftigen, gestiegen ist in der Öffentlichkeit. Die Erkenntnis, dass jede und jeder einen aktiven Beitrag leisten kann und nicht nur die Profis. Ja, scheint völlig banal zu sein. Ja, einer der größten Hospizpioniere in Amerika, Frank Ostrzeski, war vor seinem Schlaganfall vor kurzem auf Europa-Tournee mit seinem Buch und hat so ganz simpel plakativ gesagt, jeder und jeder von uns hat die Fähigkeit, die Weisheit und die Leidenschaft, sich um einen anderen Menschen zu kümmern, der in Not ist. Ja. Das ist sozusagen als Ausgangsbasis. Ein anderer Amerikaner, Irvin Yalom, Psychiater der Nation in Amerika, weit über 90 Jahre, wird in letzter Zeit häufiger von deutschen Zeitungen interviewt, so nach dem Motto, was ist Ihre Lebenserkenntnis? Also welche Weisheit haben Sie? Sie sind jetzt jahrzehntelang als Arzt, als Psychiater, haben 30 Jahre mit Krebserkrankten gearbeitet und können Sie uns nicht sagen, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Was ist eigentlich wichtig? Und dann sagt er ganz lapidar, wissen Sie, das Wichtigste ist freundlich sein zu jeder Mann und jeder Frau. Und das Zweite ist, ich habe gelernt, wenn ich anderen helfe, dass es ihnen besser geht, geht es auch mir besser. Ja. Und ich fand das ebenso verblüffend wie einfach, wie bemerkenswert, ja, dass hier sozusagen ein Mann, der so Jahrzehnte im professionellen System gearbeitet hat, sagt, eigentlich das, was für die Gesellschaft und für mich wichtig ist, ist eigentlich diese Selbstverständlichkeit, ja, sich in der Sorge mit anderen verbunden zu wissen und dadurch auch für sich selbst zu sorgen. Wir haben ja in Deutschland einen langen Helferdiskurs, wenn man so will, oder auch eine Verspottung, Diskreditierung der Hilfe, also alle, die helfen wollen, haben ja irgendwie einen Schatten, haben irgendwie was daneben laufen, haben einen Komplex, ja, sind selber hilflos, kompensieren ihre Hilflosigkeit, indem sie anderen helfen und so. Seit den 70er Jahren geht das, dass Hilfe irgendwie auch immer unter Verdacht ist, der Bevormundung, ja, der patriarchalen Überforderung, ja, der Fremdbestimmung, die anderen, wie Reimer Grönemeyer in seinem Eröffnungsvortrag gesagt hat, die anderen zum Objekt zu machen und ich als Profi weiß natürlich besser als die Betroffenen selber, was sie wollen und ja, wie auch immer. Und wenn man das nochmal sozusagen zurückkommt, Hilfe und Helfen kann Spaß machen, sie hilft mir, ich fühle mich besser, andere fühlen sich besser. Und das ist möglicherweise auch ein Beitrag für die Sinnstiftung des eigenen Lebens. Evaluation dieses kleinen Hospizprojektes in London weiter. Zwei Effekte, die mittelfristig beobachtet wurden. Die Angst und die Panik bei bestimmten Krankheitsverläufen, erst recht beim Sterben, wurde geringer. Ja, die Leute werden in gewisser Weise gelassener im Umgang mit den Krisensituationen oder auch der letzten großen Krise des Lebens, auch der Vereinsamung. Man wird auch, ist besser informiert und orientiert, was die soziale Seite von Krankheitsverläufen angeht. Und die Profis haben mehr Möglichkeiten, aufmerksamer für die pflegerische, medizinischere Behandlung zu sein, können sich darauf konzentrieren. Die Patientinnen, ein anderer Effekt, kommen in die Rolle auch, den Jungen zu helfen. Ja? Das ist auch ein interessanter Effekt, den wir selber auch aus einer größeren Ehrenamtsstudie in Deutschland auch mit Michaela Fink und Reimer Gronemeyer herausgefunden haben, wo die Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung sagen, die wir befragt haben, naja, also am Ende weiß man eigentlich gar nicht, wer mehr von wem gehabt hat. Ja? Alle sagen, also ich bin eigentlich bereit, ich bin irgendwie mehr beschenkt worden, ja? Und das lässt sich irgendwie nicht verrechnen. Ja? Also die Antwort auf die Frage, was hast du davon, ja? Oder was habe ich davon? Ja? Und die Rollen, wer eigentlich wem hilft, ja, sind nicht mehr so klar zu definieren. Ja? Und das verstehe ich in gewisser Weise auch unter diesem Wort Inklusion, ja, dass sich, ja, auf Wiedersehen, kommen Sie gut weiter, ja, dass wir in diesen intersubjektiven Beziehungen auch füreinander etwas tun. Ja. Und die Frage ist eben, wer hat was davon und wer beschenkt und fühlt sich auch bereichert irgendwie aus diesen Beziehungen. Ich brauche nicht zu betonen, dass das Verständnis, auch die Verständigung in diesen Lebenssituationen sich verbessert hat und dass auch Informationen über Kranksein, über Sterben helfen, unnötiges soziales Leid zu ersparen, etwa durch Ignoranz, durch Isolation, durch Distanzierung, durch die Stigmatisierung von Sterbenden, durch unaufgeklärte Vorurteile oder auch sozusagen hilflose Reaktionen in diesem ganzen Kontext. Und letzte Bemerkung von Ellen Keller her, die Menschen haben gelernt, Sterben und Kranksein eben nicht nur unter der Perspektive medizinisch-pflegerischer Versorgungsbedarfe zu sehen, sondern Sterben und Krankheit als soziale Prozesse, die daher auch soziale Resonanzen brauchen, ja, um aufgenommen zu werden und darauf reagiert zu werden. Und ich habe so das Gefühl, dass das sie alle verbindet, dass man auf die Not von Menschen oder die Bedürfnisse von Menschen hier im Landkreis in den sozialen Verläufen sozial reagieren muss und dass man das nicht allein aus einer Perspektive machen kann, sondern sozusagen die Multiperspektivität anderer braucht, der Profis, wie auch der Menschen, die sich als Bürgerinnen hier engagieren. Also wie kann man in gewisser Weise aus dieser hospizlichen, palliativen Versorgung lernen, ja, für eine Care-Orientierung in einer Kommune. Ich denke, und wir haben das in vielfachen Projekten auch immer wieder so herausgeschält, und es fängt eigentlich immer damit an, ich versuche das jetzt einmal in fünf Verben zu konzentrieren, aufzuhören. Und zwar aufhören in einem doppelten Sinne. Man muss in seiner beruflichen Tätigkeit, in der Routine, in der Kompetenz, die man hat, innehalten. Aufhören. Ja? Und man muss in gewisser Weise aufhören. Ja? Also eine Hörfähigkeit entwickeln für die Menschen, die da sind. Und das konkretisiert sich in einem zweiten Schritt, der ist ziemlich simpel, aber unglaublich schwer sozial einzulösen: zuhören. Ja? Ja, die subjektive Befindlichkeit, das Denken und Fühlen von Menschen in einer Lebenssituation versuchen zu verstehen. Und das passiert in der Haltung des Zuhörens. Die Begründerin der modernen Hospizbewegung, die Cicely Saunders, ist mal gefragt worden, was machst du da mit dem Hospiz, was ist das eigentlich? Und dann hat sie gesagt, na, das ist eigentlich ganz einfach. Hospice is listening. Hospiz ist Zuhören. And the challenge is to keep on listening. Die einzige Aufgabe, die wir haben, zuhören, zuhören, zuhören. Und das muss man sich einmal rein irgendwie vergegenwärtigen, dass die fundamentale Haltung der Profis eigentlich die sein müsste, so, obwohl ich schon hunderte Sterbende betreut habe als Arzt, behandelt habe, als Krankenschwester, hunderte von Begleitungen hinter mir habe, dass mit jedem Menschen eine neue Geschichte beginnt. Ja. Und ich erst mal verstehen muss, was diesen Menschen vielleicht charakterisiert, was ihn ausmacht, was sie beschäftigt, welche Bedürfnisse sie haben. Auch wenn ich glaube zu wissen, was es ist, ja, was Menschen brauchen, das kann mir sehr hilfreich sein, aber die erste Haltung ist zuhören. Und Byung-Chul Han, einer der meistgelesenen deutschsprachigen Philosophen im Ausland, koreanischer Migrationshintergrund, hat gesagt, man soll nicht unterschätzen, zuhören ist ein politischer Vorgang. Und das Politische, sozusagen das Gemeinwohlorientierte darin ist, dass das Schicksal eines Menschen durch mein offenes Ohr und ich sage auch mein offenes Herz sozusagen in eine kleine Öffentlichkeit kommt. Und der Privatisierung, der Isolation, der Vereinsamung, der Delegation sozusagen ins Private entrissen wird. Finde ich einen großartigen Gedanke, der in der ganzen psychotherapeutischen Literatur so nicht vorkommt, wenn ich das richtig sehe. Zuhören ist ein politischer Akt der Entprivatisierung. Ich nehme Anteil am Schicksal eines anderen Menschen. Und das ist sozusagen, das Zuhören ist die Voraussetzung dafür, dass dieser Mensch sich selbst mitteilen kann. Also das, was wir jetzt dann irgendwie abstrakt und planberichtsmäßig als Partizipation sagen, ist ja irgendwie der Versuch, Menschen in die Lage zu verbringen, sich selbst, ihre eigene Lebensgeschichte, ihre Situation, ihr Schicksal mir anzuvertrauen, zu erzählen, sichtbar zu werden, ja? Aus der Anonymität herauszutreten und die gebührende Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das geht nur, wenn jemand in der Haltung oder auch eine Organisation in der Haltung des Zuhörenden kommt. Erst dann kann ich erzählen. Wenn ich einfach loserzähle, wissen Sie, dann ja, und gehe wahrscheinlich auch im Licht über den Rathausplatz spazieren, keiner hört mir zu, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell in Kontakt mit dem sozialpsychiatrischen Dienst kommen. Ja. Und ja, und sagt, naja, das ist halt auffälliges soziales Verhalten. Ja. Also es braucht sozusagen das Gegenüber als zuhörende Instanz, die mir überhaupt ermöglicht, ja, mich zu erzählen und dass mein Erzählen nicht in das Leere geht. Und dann geht es darum, zu verstehen. Hannah Arendt hat das ja in diesem berühmten Interview mit Günter Gauss gesagt, ich will verstehen. Ja. Ich will verstehen, wer du bist, was du brauchst, in welchem Kontext du lebst und was dir Not tut, ja, was wir für dich tun können oder mit dir tun können. Also diese Trennung, von der Reimer Grönemeyer gesprochen hat, also diese historische Figur der Fürsorge in Deutschland sozusagen zum perversen Höhepunkt im Nationalsozialismus getrieben, ja, dass die Fürsorge in gewisser Weise die Objekte der Versorgung identifiziert und sie sozusagen, ja, einer machtförmigen Behandlung zuführt, das ist sozusagen das absolute Gegenbild. Ja. Es geht um die Begegnung von Subjekten oder Personen, das versucht zu verstehen, was uns miteinander verbindet und was uns gleichzeitig in die Haltung der Sorge, der Mitsorge, der Umsorge bringt. Und dann erst sozusagen in einem guten antikphilosophischen Sinne zu fragen, was können wir tun und was sollten wir lassen? Ja? Das war ja sozusagen die große Erkenntnis der Stoa, also vor 2000 Jahren, Marc Aurel sagt, jedes Handeln, jedes ethische Handeln oder das Handeln zwischen Menschen beginnt eigentlich mit dieser Doppelfrage. Was kann ich tun und was kann ich nicht tun? Was steht in meiner Macht? Was kann ich machen? Was sind meine Möglichkeiten und was nicht? Ja. Und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Idee der sorgenden Gemeinschaften oder der Kommune oder auch, wenn man so will, des sorgenden Landkreises, den Kontext, den unmittelbaren, konkreten Ort, die Lokalität dieses Tuns. Ja. Es geht um ein Handeln im unmittelbaren Nahbereich. Ja. Es geht nicht darum, sozusagen die Sozialgesetzgebung in Deutschland zu verändern. Ja. Das ist möglicherweise nicht in unserer Macht, vielleicht in einigen von Ihnen, ja, in bestimmten politischen Karriereverläufen. Aber hier geht es um die Unmittelbarkeit, den sozialen Kontext, in dem ich Aufgabe habe, Verantwortung habe, Leitungskompetenz habe, indem ich Sorge trage. Ja? Und das zu unterscheiden, was ist mir in dieser Rolle, in dieser Funktion, in dem Job, für den ich Geld kriege oder für den ich mich engagiere, möglich und was ist mir nicht möglich. Ja? Viele Frustrationen, das wissen wir ja aus zahlreichen Reflexionen, resultieren daher, dass man sich Perspektiven um den Hals hängt, die nicht in der Realisierbarkeit meines eigenen Machens und meiner eigenen Möglichkeiten stehen. Ja, die Gesellschaft, die wir, in der wir leben, ist sehr vielfältig charakterisiert. Und ich glaube, das ist eben auch der Kontext, wenn Sie so wollen, der Sozialraum. Das ist ja nicht nur Addition von sozialen Beziehungen, sondern eben auch ein politisch geprägter Lebenszusammenhang. Und ich finde, das in den Blick zu nehmen, ist gar nicht unwichtig. Vielleicht nur drei Stichworte. Byung-Chul Han hat ja vor einiger Zeit gesagt, wir leben eigentlich in einer Müdigkeitsgesellschaft. Die Leute sind tendenziell am Rande ihrer Kräfte. Das ist durch neuere Studien nochmal als Erschöpfungsgesellschaft charakterisiert worden. Die können nicht mehr so, wie sie wollen. Ja, die Limitierung der Kräfte durch die Krisenmodi seit einigen Jahren sind ein deutliches Zeichen. Die Zunahme der psychiatrischen Erkrankungen, die bis ins Kinder- und Jugendalter hinunter, ist ein Indikator dafür, dass diese Gesellschaft im Ganzen offenbar auch an den Rändern ihrer Kräfte und Möglichkeiten ist. Dass diese Gesellschaft komplex ist, ist sozusagen eine systemtheoretische Diagnose etwa, die ja sehr stark von Herrn Nassai und anderen in München vertreten wird. Und wo er sagt, der Ausgang aus dieser Komplexität, eine Erfahrung ist die Dauerüberforderung der Bürger und Bürgerinnen. Ja. Wir werden ständig mit Phänomenen, mit Situationen, mit Lebensbereichen, Lebensfragen konfrontiert, die den Charakter der Überforderung, der individuellen und kollektiven Überforderung haben. Ja. Wir müssen auf immer neue Herausforderungen versuchen zu reagieren, für die es keine Vorbilder gibt. Man kann nicht einfach auf Routinen zurückgreifen, weil jede Situation ist individuell neu und kollektiv stehen wir auch gesamtgesellschaftlich vor neuen Situationen. Und das erfordert, die einzige Möglichkeit ist sozusagen die Bearbeitung, die gemeinsame Bearbeitung dieser durch die Vernetzung von Akteurinnen, die versuchen miteinander in einem Prozess, ja, mit diesen Krisen und Herausforderungen umzugehen, weil dritte Charakterisierung, es ist eben eine Gesellschaft, in der alles im Fluss ist, in der alles flüssig ist. Man kann nicht mehr auf Traditionsbestände zurückgreifen, mit denen man glaubt, sozusagen Probleme von heute oder für morgen zu lösen. Ja. Wir müssen die Orientierung, die wir wollen und auf die hin wir leben, miteinander suchen. Und da ist, finde ich, dieser Begriff der Sorge oder der sorgenden Gesellschaft oder der sorgenden Gemeinschaft eine wunderbare Leitperspektive, zu sagen, in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschen nicht unter die Räder kommen, in der es ein Interesse gibt für das Leben der anderen, in der die Gleichgültigkeit nicht Platz greift und wo man auch im Dauerkrisenmodus sich einerseits engagiert um die Eigenverantwortlichkeit, die Autonomie, ja, der Bürger und Bürgerinnen zu unterstützen und auf der anderen Seite auch zu wissen, dass die andere Seite dieser Autonomie ist das Wissen darum, dass wir alle als Menschen sozusagen qua Geburt auf die Sorge anderer angewiesen und verwiesen sind. Niemand von uns, ja, das ist in unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht unterschiedlich spürbar, kann ohne die Sorge anderer leben. Wir säßen nicht hier, wenn sich nicht Menschen um uns gesorgt hätten, wie wir sozusagen in die Windeln reinkommen, aus den Windeln reinkommen, ja, wie wir in diese Gesellschaft reinkommen. Ja. Und das war immer eine Sorge, die aus der Absichtslosigkeit, aus der Zuwendung, aus der selbstverständlichen, sozusagen auch biologischen Tatsache, dass wir ein Leben alleine nicht leben können. Und wir haben leider, glaube ich, in den letzten paar hundert Jahren sehr stark den Pol der Autonomie und der Selbstbestimmung, also bis in das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Suizidassistenz ausgeprägt. Und wir haben diesen Pol der Sorge, der Bedürftigkeit, der Notwendigkeit, miteinander in Beziehung zu sein, ja, sozial verbunden zu sein, etwas stark unterthematisiert. Eine ganze lange Geschichte auch der Philosophie, die sehr stark auf Vernünftigkeit, auf Vernunft, auf Autonomie, auf Selbstbestimmung, Selbstentwicklung, Selbstoptimierung irgendwie gesetzt hat und nicht gleichzeitig diesen anderen Punkt der Notwendigkeit, sich aufeinander, miteinander zu beziehen und sich, wenn man so will, auch der biologischen und sozialen Grundlagen unserer eigenen Existenz zu vergewissern, dass wir ohne einander nicht sein können. Und dass von daher sozusagen diese Aufmerksamkeit für die soziale Seite unserer Existenz eigentlich eine Perspektive, vielleicht auch die Schlüsselperspektive für alle Fragen der künftigen Gesellschaft ist, dass wir alleine werden wir nicht überleben können. Wir sind aufeinander angewiesen und werden in unterschiedlichen Rollen gezwungen, diese Angewiesenheit auch zu praktizieren und sie stärker in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu stellen. Das kann dann immer wieder in ganz unterschiedlichen Formen sich ausprägen, in ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Ob das jetzt das Lebensende ist, ob das bestimmte Krankheitsverläufe sind, ob das, wie Sie geschildert haben, ist in vielen Bereichen gerade ein großes Thema, das Wohnen. Sie wissen, vielleicht ist anekdotenhaft gar nicht so uninteressant, dass in Österreich eine neue kommunistische Partei, KPÖ Plus heißt die, also das alte Gehäuse der kommunistischen Partei von sehr jungen Leuten genutzt worden ist, ja, mit dem großen Ziel, diese prekäre Wohnsituation in den Großstädten Graz und Salzburg, das sind sozusagen die zweit- und drittgrößten Städte in Österreich, aufzunehmen. Und sie haben das ja mit dem Kauf dieses Grundstücks ja auch gesagt. Also wie können wir auch bis in das existenzielle Bedürfnis von Wohnen Formen schaffen, ja, die dieser Sorge und der geteilten Sorge miteinander Rechnung tragen. Und da haben wir also zahlreiche Modelle mittlerweile, also in ganz Deutschland, auch über Deutschland hinaus, wo diese Frage als Zukunftsfrage thematisiert wird und tatsächlich auch in Projekten umgesetzt werden kann. Die Schweizer haben hier im Dezember letzten Jahres ein großes Caring Community Netzwerk gegründet. Die sind meistens im deutschsprachigen Raum am weitesten in dieser Entwicklung. Und wenn Sie sich für ganz konkrete Projektideen, also hunderte von Ideen, die in der Schweiz praktiziert werden, interessieren, einfach caringcommunity.ch eingeben. Ja, dann finden Sie wunderbare Projektbeschreibungen, wie man hier versucht, auf bestimmte Situationen sozialer Not, sozialer Bedürftigkeit zu reagieren. Und zwar immer in dem, was der gute alte Klaus Dörner, Sozialpsychiater, gesagt hat, in einem Bürgerinnen-Profi-Mix. Ja. Es geht um eine neue, intelligente Zusammenarbeit, ein Zusammenspiel zwischen denen, die professionell in Einrichtungen für bestimmte soziale Bereiche Verantwortung haben, Beauftragungen haben, ja, weil klar ist, dass hier eine gemeinsame gesellschaftspolitische Aufgabe ansteht, die nur im Zusammenspiel und im Zueinander von Bürger und Bürgerinnen in dem unmittelbaren Sozialraum, Dörner hat das ja den dritten Sozialraum genannt, hat das ja einmal an der Figur auch des Umgangs mit Sterbenden illustriert, was ich eigentlich nach wie vor auch für alle Bereiche übertragbar finde, sagt also eigentlich, wenn alle Umfragen, die wir haben in Deutschland seit 40 Jahren, also sozusagen die hospizliche Sonntagsfrage, wo wollen Sie sterben, ja, beantworten die Leute gleich, ja, also die Mehrheit der Deutschen möchte zu Hause sterben. Und es ist seit 40 Jahren nicht gelungen, das in die Tat umzusetzen. Ja? Obwohl alle sagen, ja, das ist also wahnsinnig wichtig, das ist autonom und selbstbestimmt. Natürlich soll er zu Hause sterben. Ja? Stattdessen haben wir 70% institutionalisiertes Sterben, ganz unterschiedlich ein bisschen in den Städten als auf dem Land. Aber und man kann darüber nachdenken und Dörner hat das dann getan und sehr plakativ pointiert, hat gesagt, naja, es ist klar, dass diese traditionellen Rollenzuschreibungen zu Hause sterben zusammengebrochen sind. Ja, das lässt sich nicht mehr an die Töchter, Schwiegertöchter oder wie auch immer Enkelinnen als weibliche Sorgearbeit delegieren. Da gibt es ganz andere Lebensvorstellungen, Berufsvorstellungen, andere Mobilitäten. Und die Familien, die es einmal gab, sind ausdifferenziert, sind durch Mobilität auch auseinandergerissen, wie auch immer. Also das, was Herr Seehofer gemeint hat, also die Frauen sind doch irgendwie die besten, die Ehefrauen sind die besten Pflegekräfte und die muss man dann irgendwie dazu bringen, dass sie ihre Männer noch zu Tode pflegen und dann können sie dann selber sterben. Aber die sterben mit Sicherheit institutionalisiert, das wissen wir auch, ja. Ist klar, also Pflege im stationären Langzeitpflege ist weiblich, weitgehend nicht nur von den Personen, die sie ausüben, sondern auch von denen, die betreut werden. Und Dörner hat gesagt, und auf der anderen Seite haben wir sozusagen institutionalisiertes Sterben. Da sind die Leute weitgehend skeptisch, ja, das wollen sie eigentlich nicht. Und was wir brauchen, ist ja, die Öffnung, die Gestaltung des dritten Sozialraums. Ja. Den Raum zwischen den zu Kleinstfamilien oder ausdifferenziert und der institutionalisierten Versorgung. Und wir wissen aus allen Forschungen, die wir selber auch gemacht haben, zu Hause sterben heißt, es muss jemand zu Hause sein. Ja? Dieser jemand muss mehr sein als eine Person, denn einen Pflegebedürftigen zu Hause zu betreuen, führt mittelfristig zu Zusammenbruch dieser pflegenden Person. Das sind meistens Frauen. Ja? Das geht, also da muss mehr als jemand zu Hause sein. Und es muss natürlich ein Zuhause geben. Das ist nochmal auch irgendwie eher eine naive, kleinbürgerliche Vorstellung, dass alle Menschen ein Zuhause haben, wo sie dann zu Hause sterben können. Also es muss jemand zu Hause sein. Der jemand muss mehr sein als eine Person. Und der jemand braucht Unterstützung, die jemands brauchen Unterstützung durch Profis, ja, die in der Krisensituation da sind, beziehungsweise die Krise präventiv auch antizipatorisch erfassen, um ja, diese Situationen zu Hause auch stabil halten zu können. Also es ist relativ voraussetzungsvoll, aber es ist eben nicht allein mit der Steigerung von professionalisierten Diensten zu leisten. Ne, 95%-Regel von Ellen Keller her, ja, 95% sind die Sterben alleine zu Hause. Ja. Also es braucht ein anderes soziales Setting, ein anderes Arrangement, das nicht an ein Geschlecht delegiert werden kann und nicht nur auf die Schultern einer, auch wenn auch starken Person getragen werden kann. Und da kommt man natürlich auch auf die Frage, welche Rolle Männer in dieser Form der Sorge spielen. Ja? Und dass das natürlich nicht unbedingt qua Geburt ein Privileg der Frauen ist, für andere zu sorgen. Ja? Und wie wir in eine Kultur hineinkommen, wo auch Männer ihren Teil der Sorge leisten und das auch gesellschaftlich anerkannt und nicht im Sinne von materieller Vergütung, sondern von sozialer Achtung und Anerkennung. In den skandinavischen Ländern, die wir jetzt wieder als die glücklichsten Nationen sozusagen empirisch vorgestellt bekommen haben, werden ja bestimmte Karrierepositionen für Männer daran gebunden, ob sie nachweisen können, dass sie mehrjährige Sorgetätigkeiten wahrgenommen haben. Ganz interessante gesellschaftliche, soziale Intervention. Ja. Also, ja, ich fand das immer aufregend. Ja. Und vielleicht sind die deshalb auch ein bisschen glücklicher als die Deutschen, die ja nur auf Platz 24 rangieren. Ja. Was natürlich das deutsche kollektive Selbstverständnis unglaublich kränken muss. Ja. Aber es geht, ja, denke ich, darum, es gibt ja kein festes Schema, wie eine sorgende Community entsteht. Ich finde diesen Tag und die Tatsache, dass Sie hier sind mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen und Erfahrungen, die Sie einbringen, ist ein unglaublich aufregender Schritt für diese Region mitten in Hessen. Ja. Wie es gelingen kann, ja, dass Sie Ihre Perspektive und die Perspektiven der anderen verstehen, um selbst miteinander, ja, und vielleicht auch entlastet, aber auch komplementär und ergänzt durch andere, ihren Job zu tun und dabei auch noch Spaß zu haben, ja, und Leidenschaft. Also, dass das nicht nur Last und Unbill ist, ja, sondern dass dieser Mensch, es macht Spaß. Es ist Freude, in dieser Art und Weise mit anderen zu sorgen, dass wir hier ein gesellschaftliches Klima und einen Sozialraum gestalten, in dem man gerne lebt, in dem man sich gerne aufhält, wo man Menschen begegnen kann, ja, die, wo man sich dann auch besser fühlt, wenn man ihnen begegnet ist. Ja. Und wir werden versuchen, jetzt in einem nächsten Schritt diese Multiperspektivität und dieses Wahrnehmen voneinander hier auch ein bisschen stattfinden zu lassen. Und ich glaube, an dieser Stelle darf ich Jonas Metzger in die Moderation bitten, weil er jetzt sozusagen die Brücke schlägt zu Ihnen und Sie sich auf das eine oder andere, was ich
gesagt habe, über was Sie bislang insgesamt gehört haben, Bürgermeister eingeschlossen, sind ja auch noch da für Rückfragen. Ja.
Ja, das ja, lieber Andreas, zu bauen. Erst einmal ganz herzlichen Dank an dich.